viele, also ich habe natürlich über den Zeitraum selber für mich selbst gelernt, dass ich das einfach kommunizieren kann, dass meine Gefühle, die hochkommen, wenn ich das nicht einordnen kann, dass ich das einfach kommuniziere. Viele Autisten sind ja wirklich sehr auch hochsensibel. Und wenn sie spüren, dass jemand traurig ist, dann fühlen sie auch diese Trauer, aber sie wissen nicht, wie sie das zum Ausdruck richtig bringen können. Und dann kommt halt dieses internalisierte Verzweiflungsgefühl. Also es ist nicht so, dass es ist wirklich nur für die wenigsten Autisten so, dass sie nichts fühlen. Es ist für die meisten Autisten ist es sogar, dass sie zu viel fühlen, aber nicht wissen, wie sie das zeigen können.
Also das auch. Fühlst du auch sehr viel?
Ja, schon. Also besonders, also am Anfang früher so, als ich ja zum ersten Mal angefangen habe, richtig zu daten, da habe ich ziemlich viel geweint, muss ich sagen. Wenn mal keine Ahnung, wenn ich geghostet wurde oder was auch immer und sowas, mittlerweile bin ich abgehärtet.
Ihr Lieben, heute sprechen wir bei Busenfreundin über Autismus. Auf dieses Thema hat mich eine Busenfreundin-Hörerin gebracht, die mir vor kurzem ihre Geschichte erzählte und wir kurzerhand entschieden haben, diese Folge machen wir zusammen. Grund: Es gibt unendlich viele Vorurteile gegenüber AutistInnen und super viele Fragen. Beispielsweise: Können autistische Menschen einfühlsam und empathisch sein? Das habe ich mich selber gefragt und dachte mir, das kann ich am besten mit einer Person klären, die mir aus ihrer Perspektive was dazu erzählen kann. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Xiaomin. Hi.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Xiaomin ist richtig, oder?
Ja.
Du bist 35 aus der Nähe von Wiesbaden.
34.
34, korrekt. Du siehst immer wieder Fake News. Bist 34 und aus der Nähe von Wiesbaden, ne? Und bist im Bereich Cyber Security beruflich unterwegs.
Ja.
Okay. Schön, dass du hier bist heute. Ich habe mich so gefragt, bevor ich. Also als ich hier aufgebaut habe, ne, hier in meiner Wohnung oder unserer Wohnung, habe ich mir so gesagt, wie begegne ich dir denn so? Also umarme ich dich, gebe ich dir die Hand, sage ich gar nichts, winke ich, weil ich dachte, vielleicht überforderst du Xiaomin mit irgendwas. War das so?
Nicht wirklich. Also, ich muss sagen, am Anfang, vielleicht hättest du mich vor 10 Jahren kennengelernt, hätte ich gesagt: Oh Gott, was will sie mit dieser Bewegung?
Umarmung, meinst du?
Genau, und jetzt habe ich das eigentlich lieben gelernt, aber ich bin halt eher so, also ich sage immer, ich mag Umarmungen, aber ich toleriere Handshakes, also. Weil für mich ist es halt dann ein bisschen so, ich weiß ja nicht, was du vorher angefasst hast und will jetzt nicht unbedingt deine Hand nehmen.
Ist das eine Ausprägungsform von Autismus oder ist das irgendwie so, oder ist es grundlegend deine Einstellung, dass du sagst, ah, lieber nicht so viel Berührung zwischenmenschlicher Art?
Also, ich würde sagen, viele Autistinnen, wir wollen ja gendern,
So.
Die mögen halt Berührung gar nicht. Also es gibt viele Autistinnen, die sagen, ich will gar keine Berührung haben, außer ich suche sie. Das heißt dann im Fall von wegen, ich brauche jetzt eine Umarmung oder sowas in der Richtung. Aber ich persönlich muss sagen, also Umarmung mag ich schon ganz gerne und auch knuddeln und was weiß ich, aber die Hand geben, das mag ich irgendwie nicht so gerne. Es ist wirklich diese Präferenz zu
Also
sagen,
meinst du mal bei der Begrüßung dann, ne?
genau.
Oder ja. Ich hatte früher immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, fand es immer so krass, dass sich Leute auf dem Schulhof damals immer Links-Rechts-Küsschen gegeben haben oder auf den Mund geküsst. Da habe ich schon gesagt, wow, warum? Also ich finde auch Handshake, also insbesondere bei der ersten Begegnung immer ganz gut. Ja. Aber darüber reden wir gleich. Bei dir ist im Kindesalter Autismus diagnostiziert worden.
Also eigentlich, um genau zu sein, hatte ich die Vermutung im Kindesalter, dass ich Autismus habe, aber die Ärzte haben alle gesagt, Frauen haben keinen Autismus. Haha. Also das liegt einfach aber auch wirklich daran, dass vor 20 Jahren man eigentlich kaum noch was, kaum etwas über Autismus in Frauen weiß und deswegen haben alle sowas, also Kinderärzte haben gesagt, ey, Autismus, das haben nur Jungs und junge Männer und das haben Frauen gar nicht.
Krass.
Ja, und ich wurde eigentlich erst Mitte 20 diagnostiziert.
Ah, okay, es war erst eine Vermutung.
Ja, genau, es war quasi, also der Weg von der ersten Vermutung zur Diagnose war einfach eine richtige Odyssee.
Okay, und es liegen ja wirklich viele Jahre zwischen,
ja,
ne? Es folgt ein kleiner Infoeinschub. Was genau ist Autismus eigentlich? Und wie äußert sich die Autismus-Spektrumstörung im Alltag autistischer Menschen? Das erklärt uns jetzt Dr. Wiebke Merle, 35 Jahre, Psychiaterin und Oberärztin einer psychiatrischen Klinik in Bonn.
Autismus ist ein sehr breit gefächerter Begriff. Früher hat man immer gesagt, es gibt auf der einen Seite den frühkindlichen Autismus, der auch mit einer Intelligenzminderung und einer Sprachstörung einhergeht. Und auf der anderen Seite gibt es den Asperger-Autismus, der mit einer normalen oder überdurchschnittlichen Intelligenz einhergeht. Und dann hat man herausgefunden, dass diese absoluten Begriffe doch nicht so ganz treffend sind und hat daher den Begriff der Autismus-Spektrum-Störung eingeführt, der auch heute eben immer noch benutzt wird. Bei der Autismus-Spektrum-Störung handelt es sich um eine Entwicklungsstörung des Gehirns, die ungefähr 1% der Bevölkerung betrifft und die Auswirkungen hat auf mehrere Kernbereiche. Der erste Kernbereich ist die soziale Interaktion, also autistische Personen wirken häufig im sozialen Miteinander etwas ungeschickt oder unbeholfen. Es kommt häufig zu Missverständnissen in sozialen Situationen, was vor allem daran liegt, dass es autistischen Personen eben schwerfällt, Gestik, Mimik und Verhalten des Gegenübers richtig einzuschätzen und auch richtig zu deuten. Dann ist der zweite Kernbereich, wo es häufiger Schwierigkeiten gibt, die Kommunikation. Zum einen die nonverbale Kommunikation. Autistische Personen benutzen selbst wenig Gestik, Mimik, haben auch Schwierigkeiten, Blickkontakt zu halten. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben auch in der sozialen Kommunikation Schwierigkeiten, was zum Beispiel das Verständnis von Ironie angeht, die häufig nicht erkannt wird, oder bei Redewendungen, die häufig wörtlich genommen werden. Und der dritte Bereich sind Stereotype, Verhaltensweisen und Interessen. So ist es bei den Betroffenen häufig wichtig, sich, dass es feste Abläufe gibt, dass es Routinen gibt und es gibt dann immer wieder Irritation, wenn diese Routinen und Rituale anders ablaufen. Das löst Stress aus. Das ist so das eine. Und das andere sind, dass es häufig spezielle Interessen gibt, in denen dann häufig auch ein erstaunlich großes Wissen aufgebaut werden kann. Woher kommt's? Früher hat man gedacht, dass das die Schuld der Mütter ist. Das hat man bei vielen psychischen Erkrankungen gedacht. Beim Autismus hat sich der Begriff der Kühlschrankmutter hatte sich eine Zeit lang durchgesetzt. Man hatte also gedacht, dass die Distanziertheit der Mütter und die Tatsache, dass die nicht genug Liebe gegeben haben, dazu geführt hat, dass die Kinder autistische Verhaltensweisen zeigen. Da hat man jetzt glücklicherweise herausgefunden, dass das nicht der Fall ist, sondern Autismus-Spektrum-Störungen sind letztlich eine genetische Erkrankung. Also zu 80% sind sie eine genetische Erkrankung, die auf Mutationen in ganz verschiedenen Genen, die man auch noch nicht alle herausgefunden hat, zurückzuführen ist. Die restlichen 20% sind Umwelteinflüsse, die man aber noch nicht abschließend geklärt hat.
So, das vorab. Und bei dir wurde ein frühkindlicher Autismus dann Mitte 20 diagnostiziert, richtig?
Ja.
Okay. Und haben sich dann irgendwann deine Eltern was dabei gedacht und gesagt, Emma, ist da irgendwas? Oder wie kamt ihr dazu, dass überhaupt die Vermutung aufkam, dass du eine Autismus-Spektrum-Störung hast?
Also das Ding ist ja, ich fiel halt immer wieder über meinen gesamten Schulzeitraum halt immer wieder auf. Also für die Lehre eher so negativ angehaucht, weil auch das Kind will ja nie mit irgendjemand spielen. Das Kind, keine Ahnung, redet mich voll mit irgendwelchen Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren und checkt auch nicht, dass ich kein Interesse habe.
Und inwiefern? Also hast du da alleine gestanden dann auf dem Schulhof?
Ja, oftmals. Also ich hatte schon die eine oder andere Freundin gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich bin jetzt voll der beliebte Mensch oder sowas. Ich war eigentlich immer so das Mobbing-Opfer. Und generell ist es auch so, dass ich immer, also ich kam einfach mit Gleichaltrigen einfach nicht klar. Ich habe mich für Dinge interessiert, die Gleichaltrigen einfach nicht interessiert haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hatte ich mal, glaube ich, mit 6 oder 7 eine komplette Obsession für Buchhaltung oder sowas gehabt.
Okay, das ist wirklich eine Obsession. Das ist wirklich, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Okay, wow. Echt jetzt?
Ja, also ich meine, das Ding ist, ich habe natürlich auch den Background, dass mein Vater Banker ist. Und
okay, yeah.
Er hat mir natürlich auch ganz früh schon als Kind, ich glaube in Deutschland nennt man das Kaufland oder sowas, Einkaufen oder sowas, yeah. Dieses Spiel von wegen, keine Ahnung, ich gebe dir 2 Gummibärchen und du gibst mir ein
Kaufladen
oder sowas. Genau.
Das ist ein Kaufladenspiel, ja.
Genau, und sowas. Das hat er mit mir halt immer trainiert, weil für ihn war es halt wichtig, dass ich so schnell wie möglich halt diese finanziellen, sagen wir mal, Unabhängigkeit erreiche.
Es ist nicht schlecht, eine Obsession mit Buchhaltung zu haben, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Wenn ich das hier so drüber nachdenke, denke ich mir, das ist zwar nerdig, aber es ist ziemlich hilfreich, glaube ich.
Ja.
Okay, ja, und dann hat dein Vater mit dir sowas gemacht.
Genau.
Und in der Schule bist du dahingehend aufgefallen, dass du auch so Spezialinteressen hattest du dann?
Genau. Und ich habe auch einfach ganz andere Art und Weisen an Problemen gedacht und sowas. Und
ja.
Es ist auch so, ich weiß noch, in der Grundschule, beziehungsweise es wurde mir halt von meiner Mutter erzählt, dass, also es gab die Aufgabe, wir sollen halt zeichnen, wie wir in der Schule sind, also was man halt in der Schule halt macht und so ein Kram, Sportunterricht und was weiß ich. Und ich habe, also alle Kinder haben irgendwas gezeichnet mit, sie spielen in der Schule, sie sitzen in der Klasse und was weiß ich. Und ich habe halt gezeichnet, dass ich mit dem Gesicht, also zum Zuschauer bin und Hintergrund ist halt die Schule. Und die Lehrerin hat gesagt, was soll das? Ich meine, es sollte eine Aktivität in der Schule sein. Und ich habe gesagt, na, irgendwann kommt man ja auch mal nach Hause.
Aber irgendwie schon auch bezeichnend, ne, dass du dich weggedreht hast oder dich so gesehen hast, dass du nicht so Teil des Ganzen bist, oder?
Ja.
Kann man das schon so ein bisschen so interpretieren, als du hast dich nicht so zugehörig gefühlt?
Also ich würde schon, also initial habe ich damals natürlich gedacht, irgendwann geht man ja auch mal nach Hause. Ne?
Mhm.
Aber generell hatte ich auch schon immer die ganze Zeit das Gefühl, also durch meine gesamte schulische Laufbahn, außer halt im Studium jetzt, weil man studiert natürlich das, worauf man Lust hat.
Mhm.
Aber in der Schule hatte ich immer das Gefühl, ich bin sowas wie ein Fremdkörper, sowas wie ein Alien. Ich hatte auch die ganze Zeit, eine Zeit lang gedacht, sowas wie, bestimmt wurde ich adoptiert oder ich bin wie Superman vom Himmel gefallen und meine Eltern haben mich irgendwo aufgefunden und aufgezogen.
Es ist ein Kackgefühl eigentlich, ne?
Ja.
Du hast eben gesagt, du warst Mobbingopfer. Was haben die Kinder zu dir gesagt? Was war denn so Thema dann in der Schule?
Also es war nicht mal unbedingt in Richtung Autismus, sondern auch, ich meine, man sieht es mir an, ich bin halt Asiatin und die haben mich immer halt Schlitzauge oder Vierauge genannt. Ich hatte schon ganz früh halt eine Brille.
Mhm.
Und sie haben auch teilweise halt über meine damalige Aussprache gelacht und also die typischen Sachen. Und dann gab es aber halt auch Sachen wie, du bist komisch, du interessierst dich überhaupt nicht für Jungs, gut, ich bin auch ehrlich gesagt eine Spätzünder, aber das...
Das haben wir besser gleich noch bei Agenda, da musst du gleich auch noch durch.
Genau, und da gab es auch so Sachen wie von wegen, warum denkst du nicht so wie Mainstream-Leute?
Okay. Okay. Ja, ja.
Und ich habe damals gedacht, was bedeutet überhaupt Mainstream?
Mhm.
Ist das einfach, dass ich einfach so denken muss wie 90% der Menschheit oder kann ich auch meine eigenen Gedanken haben?
Was heißt das? Also hast du irgendwas gemacht, wo die Kinder dann irgendwie irritiert von waren? Mal irgendwie?
Ja. Also es gab so zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, ob das in der Religionsunterricht so etwas gibt, aber ich hatte ja Ethikunterricht ab einem gewissen Zeitpunkt und da war ja das Thema Dilemmata ziemlich groß. Und da war halt diese typische Dilemma-Frage, weil es gibt ja eigentlich kein richtig und falsch. Aber die Lehrerin hat selbst immer so dargestellt, als wäre meine Antwort immer falsch gewesen. Und die Kinder haben das natürlich dann aufgegriffen und gesagt, du hast immer eine ganz weirde Art, also Probleme zu lösen und sowas. Also es gab zum Beispiel die typische Frage von wegen, deine Bremse funktioniert nicht, du bringst entweder die Kinder um oder du lenkst jetzt ein und bringst die Oma um.
Und also wenn du im Auto sitzt, also so ein Szenario,
hab genau.
Ich überlegt, du fährst Auto und dann geht deine Bremse nicht und entweder fährst du oder was ist mit der Oma?
Also entweder fährst du quasi die Straße runter und bringst die Kinder um
ja.
Oder du lenkst jetzt ein und sagst, ich gehe auf die Parallelstraße und fahre die Oma um.
Ah, okay.
Und alle haben natürlich gesagt, oh nein, die armen Kinder, man darf sie nicht umbringen und was weiß ich. Ich so, aber ich würde schon die Kinder umbringen, weil mein Gedankengang ist halt, wenn du jetzt auf die Kinder zufährst, weil deine Scheißbremse nicht funktioniert, dann ist das einfach ein schrecklicher Unfall. Aber wenn du jetzt einlenkst und die Oma umbringst, dann ist das aber ein Mord. Und ich habe sogar später erfahren von einer befreundeten Juristin, dass das rein gesetzlich sogar meine Einstellung richtig ist. Weil wenn man einlenkt, dann ist man sich ja bewusst, dass man jetzt gleich jemanden umbringt, sozusagen. Deswegen ist das rein gesetzlich gesehen eigentlich ein Mord, wenn man die Oma umfährt.
Ja. Aber aus ethischen Gründen könnte man vielleicht sagen, also so eine Mainstream-Meinung wäre, oh, die Kinder haben noch das ganze Leben vor sich, die Oma hat schon gelebt, darum ist es wahrscheinlich ethisch eher vertretbar, die Oma umzubringen.
Aber dann habe ich halt immer gesagt, aber woher weißt du denn, dass die Oma ein tolles Leben hat?
Das ist korrekt.
Vielleicht,
gut, dass es ethisch
ist. Vielleicht hatte sie ein ganzes Leben lang richtig scheiße. Vielleicht war sie in der KZ und lebt jetzt endlich ihr tolles Leben.
Man weiß es nicht, aber ich kann nachvollziehen, dass dann natürlich, dass die Mainstream-Meinung dann eine andere ist und dass die Kinder dann irgendwie irritiert waren, dass du das dann so klar dann formuliert hast.
Damals. Ja.
Okay. Okay, und wie war das dann, als du in die Pubertät kamst? Ich meine, wir haben es jetzt noch gar nicht gesagt, du bist auch queer.
Okay.
Da ist man ja mit mehreren Themen beschäftigt, die sich vielleicht so anfühlen, als würde man nicht dazugehören. Also ich hatte das auch und habe keine Autismus-Spektrum-Störung. Du schon. Und wie war das in der Zeit, als du dann für dich festgestellt hast, okay, ich glaube, ich bin queer, ich stehe auf Frauen?
Also das war schon, also die Realisation kam erst später, muss man sagen. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss ich darüber wirklich lachen. Aber es ist einfach nur, ich hatte halt, also ich meine, irgendwann kam halt in der 7. Klasse, glaube ich, Sexualunterricht. Und dann saß man halt vor diesen ganzen Modellen wie, keine Ahnung, Banane und Kondome und sowas. Und ich dachte so, ja, das interessiert mich jetzt irgendwie gerade gar nicht. aber es hat mich einfach schon viel eher, also da fing auch diese Obsession an über den Frauenkörper.
Also und dann die Buchhaltung.
Ja, okay. da war Buchhaltung schon längst vergessen.
Okay, gut, natürlich.
Ja.
Bubshaltung wäre es in dem Moment.
sozusagen.
Okay.
Und ich war total besessen von der Frauenkörper und ich wollte unbedingt wissen, wie alles so genau funktioniert hat. Aber das Problem war, in der Schule lernt man halt immer nur, ja, die Frau muss halt vom Mann befriedigt werden, fertig, aus. Das war ungefähr.
Penetration ist der Fo im Fokus da.
Genau.
Es gibt nichts anderes.
Und
also so habe ich das auch wahrgenommen bei mir.
Ja. Und keine Ahnung. Also ich meine, ich hatte halt diese Obsession, aber ich wusste auch nicht, woher sie kam. Und ich hatte auch immer die ganze Zeit so einen Crush auf Angelina Jolie, weil zur damaligen Zeit, ich glaube, ich war 13 oder 14, da kam nämlich dieses Tomb Raider-Film, der
einfach
nur mega schlecht.
Ja, aber damals war das mega.
Ja.
Ja, und das war ja dieses Frauenbild, was sie verkörpert hat, da sind ja manche dahingeschmolzen. Und dann hat das so einen Crush auf Angelina Jolie.
Genau.
Aber gut, das kann ja alles bedeuten. Du hast das wahrscheinlich in dem Moment nicht so richtig einkategorisieren können.
Genau, oder? Aber ich weiß noch, der Moment Und da ist einfach diese eine Szene, wo sie aus der Dusche kommt und mal für so eine Sekunde oder zwei Sekunden ihre Brüste gesehen hat, da habe ich gedacht, boah, geil.
Ich glaube, 90% der Frauen, die das gesehen haben, haben kurz mal Gay Panic bekommen in dem Moment und ihre Sexualität angezweifelt dabei. Okay, dann Interesse an dieser Frau, beziehungsweise grundsätzlich an Frauen. Und warte mal, das war ja auch zu einer Zeit, in der es wirklich schon noch schwierig war, ne?
Ja.
Weil wir sind ja ungefähr gleich alt. Und wann hattest du den ersten Mal jemand einen Crush auf eine Frau, die du dann auch vielleicht mal näher kennenlernen konntest, küssen konntest, mal intim werden konntest mit ihr?
Also, das war, glaube ich, beim Lacrosse-Training.
Das hast du gespielt. Lacrosse ist so queer. Lacrosse ist so
lesbisch. Ich weiß, dass jeder einfach.
Das L in Lacrosse steht für sowas von lesbisch.
Ja.
Ich habe auch mal Lacrosse im Studium gespielt.
Oh. Wo
warst du denn?
Ich war halt in so einem Mixed-Verein Frankfurt gewesen.
Ich war in Würzburg. Aber nur ein paar Monate, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Aber soll wirklich, da waren wahrscheinlich, oha. Ja gut, erzähl weiter.
Ja, jedenfalls war das so, ich war bis dato eigentlich das einzige Mädchen im Team gewesen und dann kam aber eine dazu, die ist irgendwie umgezogen oder sowas. Und da hat sie aber schon gleich am Anfang, also mich umarmt und ich dachte so, oh, ich fühle mich so warm und so.
Hot Flash.
Ja, und aber sie hat, die Jungs waren natürlich alle in der Zeitraum Pubertät, haha, die Mädels sind, oh, jetzt haben wir wieder ein Mädel und die ist hot und was weiß ich. Und ich dachte so, ja, ich finde sie auch hot. Aber ich habe halt das immer noch nicht zuordnen können. Und wir haben aber dann irgendwann mal, ich glaube, ein Spiel gehabt gegen ein gegnerisches Team. Und ich habe ein Tor gemacht und sie kam dann direkt rüber und hat gemeint, ey, du super tolle Arbeit und bla bla bla, hat mich umarmt und mich halt auf die Wangen geküsst. Und ich dachte so, oh. Und sowas.
Moment, dieses Gefühl kenne ich doch von Angelina Jolie, als sie aus der Badewanne gestiegen ist.
Okay, und dann hat sie, auf jeden Fall waren wir abends halt noch auf so einer Party. Also ich bin eigentlich nicht so der Partytyp damals. Dann kam eine Zeit, wo ich wirklich nur Party gemacht habe, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls saßen wir halt auf dem Balkon oder so. Eigentlich war das nicht mal ein Balkon, kann man das überhaupt sagen? Wir saßen einfach auf dem Dachschräge. Wir sind einfach rausgeklettert auf die Dachschräge und haben da gesessen. Und dann hat sie irgendwo angefangen, mit mir Händchen zu halten. Ich dachte so, oh, okay, was passiert hier? Und also wir haben uns nicht geküsst, ist nichts passiert. Aber ich hatte schon dieses Gefühl gehabt, boah, so, ich glaube, das würde man wirklich sagen, Schmetterlinge im Bauch oder sowas. Habe ich schon so gefühlt. Und dann bin ich aber heimgegangen und habe meine Mutter gefragt, so, sag mal, ist es eigentlich normal, dass man Frauen viel attraktiver findet als Männer?
Und?
Meine Mutter so, nein.
Oh, okay, das war auch ein Thema bei euch zu Hause.
Also nicht wirklich. Also sie hat gemeint, so, sie hat aber danach dann immer die ganze Zeit versucht, mich mir zu sagen vom Megen, ah, du musst heute, also falls du immer in der Schule gemobbt wirst und keinen Jungen findest, den du magst, ist nicht so schlimm. Deine Mama sorgt schon dafür, dass chinesische Heiratsmarkt die was findet.
Oh no. War das denn? Also, wann seid ihr nach Deutschland gekommen? Du hast mir das im Vorfeld gesagt, ich hab's vergessen.
Mit 6, das ist 1996.
Und habt ihr, wurde die chinesische Kultur sehr gelebt bei euch? Also, oder im Sinne von, du sagst es gerade, Heiratsmarkt und so? Also, ist das schon wichtig, dass du heteronormativ lebst eigentlich?
Also, mir wurde quasi schon von klein auf immer wieder eingebläut von wegen, also als ich, glaube ich, das erste Mal im Fernsehen über CSD gesehen habe, so Köln oder sowas, wurde mir sofort gesagt, nein, das ist was Unnormales, das ist eklig und du sollst dich auf keinen Fall von den deutschen westlichen Medien beeinflussen lassen, die sind böse und die wissen überhaupt nicht, was gut für dich ist.
Und was hast du das, was hat das mit dir gemacht?
Da habe ich natürlich auch immer gedacht, so okay, das ist was Ekliges, was Unnormales, ich kann das auf keinen Fall sein.
Ah, das ist auch immer so krass, ne? Wenn man sich so überlegt, dass man dann irgendwie irgendwann an den Punkt kommt, wo du das hinterfragst, diese Erziehung.
Ja,
okay. Ich bin gerade noch geistig auf dem Dach. mit der Frau, wie hieß die? Oder einen Fake-Namen können wir da umgehen?
Sie hieß Lisa.
Lisa?
Ja.
Okay, was war mit Lisa dann? Also in dem Moment hast du aber für dich so gemerkt, okay, diese Anziehungskraft zu Frauen ist so riesig, weil nämlich, ich glaube, dieses große Vorurteil herrscht, dass AutistInnen keine Empathie empfinden können oder Liebe oder so. Und das war auch die meistgestellte Frage. Ich habe ja so einen Fragensticker im Vorfeld unserer Folge gedroppt. Und da kam ganz oft, wie ist das für sie, wie sie, also wie liebt sie? Wie äußert sich das und kann sie überhaupt die Nähe zulassen?
Ja, also ich muss sagen, ich meine, natürlich wusste ich sofort, okay, das kann ich jetzt aber nicht machen, weil meine Eltern gesagt haben, das ist so unnormal und sowas. Aber es war halt, also ich musste das sozusagen verstecken. Also keine meiner engen Freunde, also mit einigen von denen bin ich bis heute befreundet, die wissen auch mittlerweile, dass ich lesbisch bin. Aber damals konnte ich das halt nicht sagen, weil ich auch wusste, das sind alles Katholiken und das wird wahrscheinlich ganz in die Hose gehen, wenn ich irgendetwas in der Richtung sage. Also habe ich das wirklich Verschluss gehalten und habe immer so heimlich Elwood geguckt und,
oh Gott, und hatte immer, oh Gott, Scheiße.
Und hatte immer aber die ganze Zeit Schiss, dass meine Eltern halt bei so Stevie-Szenen reinkommen.
Ja, willkommen in meiner Welt.
Ja, ja. Und sowas. Und es war einfach, also ich muss sagen, zu der Autismus-Sache ist es wirklich, ich glaube, bei neurotypischen Menschen ist das sehr unterbewusst oder man spürt das einfach oder man macht das automatisch. Und bei mir ist es so, dass ich wirklich aktiv dran denken muss, von wegen zum Beispiel auch Empathie. Wenn ich jemanden sehe, der weint, ich weiß nicht, ich glaube, neurotypische Menschen würden einfach automatisch hingehen und trösten oder was auch immer machen, damit diese Person sich besser fühlt. Und ich bin halt den ganzen Tag so, oh, okay, diese Person weint, was soll ich jetzt tun? Und dann habe ich halt sozusagen einen Katalog, das ich mir angeeignet habe. Okay, manche Menschen wollen Pat-Pat, also ein bisschen trösten so. Oder manche Menschen wollen einfach in die Arme genommen werden oder vielleicht einfach nur da sitzen und zuhören oder sowas. Ne? Aber da ich ja nicht weiß, welche von denen eigentlich jetzt das Beste ist für die Person, suche ich eigentlich immer die Kommunikationswege, indem ich sage, sowas wie, willst du eine Umarmung? Und das ist auch meistens dann so, ich habe dann einfach schnell gemerkt, okay, die meisten Menschen sind nicht nur hoch erfreut, dass ich das frage, sondern auch, die geben mir dann auch direkt Hinweise, wollen sie jetzt umarmt werden oder wollen sie einfach nur einen ganz normalen Pat-Pat haben oder einfach nur da sitzen und zuhören.
Kennst du Menschen, die das nicht können, also aus ihrem Portfolio? Weil ich finde, das ist hier jetzt schon eine Form, die also die sehr, wie soll ich das jetzt sagen? Also es gibt mit Sicherheit auch sehr krasse Formen von Autismus, die nicht auf sowas zurückgreifen können, die nicht wissen, okay, das ist jetzt Fakt, da ist jetzt jemand, der weint und ich habe jetzt drei Möglichkeiten, wie ich dieser Person begegnen kann. Also die nicht auf diesen Katalog zur Verfügung haben. Kennst du da welche?
Ja, also ich habe tatsächlich, ich meine, ich habe ja früher, ist das jetzt Schleichwerbung?
Du kannst alles Schleichwerben. Du kannst für alles Schleichwerben hier.
Ich habe ja früher bei SAP gearbeitet, so zwei Jahre, um genau zu sein. Und SAP ist ja ganz berühmt für deren Autismus-Programm.
Oh, das wusste ich gar nicht. Die haben auch ein sehr gutes LGBT-Netzwerk, by the way. Mhm.
Also die werben tatsächlich aktiv auch Autisten an und sagen, komm zu uns und arbeitet für mich. Und ich bin auch über dem Programm da reingekommen.
Ach.
Und dort habe ich einige Autisten getroffen. Also gut, getroffen ist vielleicht physisch nicht möglich gewesen, weil ich einfach 200 Kilometer entfernt wohne. Aber viele Autisten, die ich halt gesprochen habe, die haben auch gesagt, sie können manchmal gar nicht so richtig fassen, was passiert. Also manchmal registrieren sie auch, hey, da ist eine Person traurig. Oder manchmal registrieren sie gar nicht, dass die Person traurig ist. Sie wissen einfach nur, dass diese Person in dem Raum existiert, aber das war es dann auch schon. Aber es gibt viele Autisten, die sagen auch, sie haben einfach nicht gelernt, diese Abruf zu haben.
Ja.
Und deswegen sagen sie auch, ich fühle mich überfordert in diesem Moment und manchmal kann das auch sowas wie ein Meltdown auslösen. Also Meltdown ist sowas wie, nach außen hin wie so ein Wutanfall, aber in Wirklichkeit ist das einfach diese innere Verzweiflung, die man fühlt und die man halt dann zum Ausdruck bringt.
Okay, weil man auch vielleicht, oder ich weiß es ja nicht, aber dass man irgendwie da doch irgendwelche Emotionen sind, die man da irgendwie kanalisiert? Oder?
Also es ist meistens so, ich habe natürlich über den Zeitraum selber für mich selbst gelernt, dass ich das einfach kommunizieren kann, dass meine Gefühle, die hochkommen, wenn ich das nicht einordnen kann, dass ich das einfach kommuniziere. Aber für viele ist es so, sie haben halt ein Gefühl, ein unbeschreibliches Gefühl. Also es kann sein, es kann ängstlich sein, es kann Freude sein, es kann auch traurig sein. Also viele Autisten sind ja wirklich sehr auch hochsensibel. Und wenn sie spüren, dass jemand traurig ist, dann fühlen sie auch diese Trauer, aber sie wissen nicht, wie sie das zum Ausdruck richtig bringen können. Und dann kommt halt dieses internalisierte Verzweiflungsgefühl. Also es ist nicht so, dass es ist wirklich nur für die wenigsten Autisten so, dass sie nichts fühlen. Es ist für die meisten Autisten ist es sogar, dass sie zu viel fühlen, aber nicht wissen, wie sie das zeigen können.
Also das auch. Fühlst du auch sehr viel?
Ja, schon. Also besonders, also am Anfang früher so, als ich zum ersten Mal angefangen habe, richtig zu daten, da habe ich ziemlich viel geweint, muss ich sagen. Wenn mal wenn ich geghostet wurde oder was auch immer und sowas. Mittlerweile bin ich abgehärtet.
Aber wie daten AutistInnen? Also, das ist jetzt total generalisiert, das ist natürlich total unterschiedlich bei jedem, aber wie hast du in dem konkreten Fall gedatet? Also, online?
Also ich bin tatsächlich, ich bin momentan etwas eher online, weil ich einfach durch meine Abschlussarbeit und auch diese Schwelle zwischen, ich ziehe nach Köln um, halt ziemlich viel zu tun habe und deswegen halt, obviously, nicht ständig draußen irgendwo rumlaufe und Leute, also nicht ankramen, aber halt anspreche. Aber früher ist es wirklich so, dass ich eher, also ich muss sagen, von den 6 Ex-Freundinnen, die ich hatte, waren 4 tatsächlich, die habe ich 4 komplett in normale Umgebung getroffen, also in Bars, im Fitnessstudio, auf Sportevents oder was auch immer.
Hast du Berührungsängste gemerkt in der Anfangszeit, wenn du Frauen gedatet hast? Weil, also du hast, glaube ich, in deiner Mail, die du mir geschrieben hast, gesagt, du hast es ganz lange nicht gesagt, ne?
Ja.
In Dating-Kontext.
Also das Problem ist auch wirklich, sobald ich ich bin manchmal hingegangen und habe gesagt, ich habe wirklich keine Probleme, Leute anzusprechen. Dafür bin ich zu selbstbewusst. Ich weiß, Eigenwerbung und so.
Du, wir können einen Aufruf machen hier an dieser Stelle. Es ist ja 98% Frauen, diesen Podcast.
Yeah. So. Oh, by the way, ich bin Single und auf Instagram.
Das sind deine 5 Minuten, Charmin.
Nee, also die Single-Frauen, die da draußen sind, können mich gerne auf Instagram anschreiben.
Das Ding
ist ja wirklich, wo war ich gerade?
Dating.
Ach so.
Und hatten die Frauen, die du getroffen hast, Berührungsängste?
Ach so, genau. Manchmal, am Anfang habe ich total blunt gesagt, sowas wie, hey, ich mag dein Lächeln. Oh, by the way, ich laufe auf ein anderes Betriebssystem, das nennt sich nämlich Autismus. Und,
Das finde ich aber das ist sehr selbstbewusst.
Ja.
Und sehr cool.
Ja.
Und wie war die Reaktion in der Regel?
Die Reaktion war meistens, du kannst keinen Autismus haben, weil du so selbstbewusst mit mir redest. Ich so, Ich so, doch.
Also herrscht schon auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass AutistInnen irgendwie sehr, sehr introvertiert sind und nie mit anderen reden, oder was?
Das ist oftmals so, dass, ich muss sagen, natürlich habe ich auch jetzt einen anderen Background, nachdem ich mit Anfang 20 nach Australien alleine gegangen bin. Ja.
Für wie lange?
3 Jahre etwa.
Oh krass.
Ja, also da bin ich quasi geswitcht. Von introvertiert zu extrovertiert. Jedenfalls, Ich weiß nicht, also viele denken, haben halt immer dieses Bild von Sheldon zum Beispiel. Also die neuere Generation eher Sheldon und die ältere Generation eher Ringmane.
Mhm.
Und die haben immer gesagt sowas wie, ja, du, das kann doch gar nicht sein. Ich meine, du bist selbstbewusst, du redest, was du kannst kommunizieren, was du willst. Und du weißt eigentlich sogar ganz genau, was du willst. Mhm. Es ist nicht so wischiwaschi auch, ich weiß ja nicht. Und außerdem kannst du, es kommen halt immer wieder die Vorteile von wegen, oh, du kannst mir nicht ins Gesicht starren, du kannst dich gut artikulieren, du bist schlau. Und aus irgendeinem Grund denken die Leute immer, entweder sind wir einfach halt sehr, ich würde nicht sagen unterbelichtet, aber es ist so negativ, aber ich meine einfach vom Intelligenz her etwas weniger intelligent, sage ich mal so.
Aber es existiert ja auch so eine Art Inselbegabung.
Mhm.
Also für ein spezielles Teilgebiet hast oder haben viele Autistinnen ein sehr großes Interesse.
Ich muss dich hier korrigieren. Es ist tatsächlich so, dass viele Autistinnen eine Multi-Insel-Begabung haben.
Aha, so. Was ist, also ist es nach wie vor bei dir Buchhaltung?
Das nicht, aber ich habe halt gemerkt, dass ich sehr, sehr schnell Instrumente lernen kann. Also ich kann, wenn ich möchte, also natürlich habe ich jetzt nicht so die Zeit dafür, aber wenn ich möchte, sagen wir mal 8 Stunden am Tag über, ja, dann kann ich innerhalb von 3 Monaten ein neues Instrument lernen. Also und zwar dann auch so perfekt spielen, als hätte ich das jahrelang gemacht.
Boah, ja. Also das habe ich auch gelesen, dass es da so eine andere Herangehensweise gibt. Und was denkst du, war denn so in den 6 Beziehungen, die du hattest, gab es da irgendeine Sache, von der du denkst, dass das mit deinem Autismus zu tun hatte? Also irgendeine Dynamik in den Beziehungen oder eine Sache, wo du gesagt hast, ich werde hier nicht verstanden oder so?
Also, ich muss sagen, ich denke mal, also meine erste Beziehung war definitiv, ich glaube, ein bisschen toxisch angehaucht. Am Anfang fand ich sie natürlich toll, boah, sie hat mir alles gezeigt und was weiß ich. Aber das Problem ist
jetzt
nur...
In die Lesbenwelt eingeführt.
Genau.
Mhm. Ja, okay.
Das war sogar jemanden, die ich halt in Australien kennengelernt habe.
Ah, okay.
Das ist nämlich, wo ich gesagt habe, mein schwuler Mitbewohner meinte sowas wie, ja, vielleicht solltest du mal Frauen daten statt Männer, weil der Leidensdruck war halt, ich merke ja selber, ich fühle mich zu Frauen viel eher hingezogen als für zu Männer, aber ich habe ja trotzdem Männer gedatet. Einfach aus dieses, meine Eltern ja gesagt haben, das ist eklig und unnormal und sowas.
Ach so, aber dann hast du in deiner WG in Australien, hattest du einen schwulen Mitbewohner, der sich quasi mit den Frauen vorgestellt hat?
Ja.
Okay. Ah.
Ja, es war quasi so, wir sind auf einer, der meinte so, komm doch auf eine Party, es ist eine queere Party und stell dir mal ein paar Ladies vor. Du brauchst gar nichts zu machen, du brauchst nicht mal selber zu reden, ich stell dir einfach ein paar vor und
vielleicht gut.
Kommt da was.
War das zu dem Zeitpunkt schon, als der Autismus diagnostiziert wurde? Also war der schon diagnostiziert?
Das wurde noch nicht diagnostiziert, ah, aber es war schon sehr nah dran gewesen, dass ich sage, ich glaube schon, dass ich Autismus habe, denn ich falle in sehr vielen Symptome quasi rein, dass das 1:1, ja.
Ja, und dann wart ihr auf dieser Party und hast du dann hat er dir eine Dame vorgestellt.
Genau.
Und wie war es? Wie hieß sie?
Also Christina.
Christina. Okay.
Und
wie sah Christina aus?
Also jetzt kommt's raus, dass ich einen Typ habe.
Oha.
Jetzt, ja.
Oh, dann ist es jetzt wieder wie Angelina Jolie. Ja? Dunkle lange Haare?
Dunkle lange Haare, sehr feminin.
Dann haben wir den gleichen Typ. Aber gut.
Mhm. Ja, also dunkle, lange Haare, feminin und meistens
guter Geschmack. Sehr
meistens starke Persönlichkeit, also selbstbewusst.
Ja.
Also ich komme gar nicht klar mit Frauen, die überhaupt nicht selbstbewusst sind oder irgendwelche.
Mag ich auch sehr gerne.
Keine Ahnung, Mimosenverhalten haben.
Also ich mag auch extrovertierte Frauen, beziehungsweise, das muss noch nicht mal sein, extrovertiert, aber ich finde Selbstbewusstsein super hot.
Ja.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Okay, und so sah sie dann aus.
Ja.
So stellen wir sie uns jetzt, wir stellen uns jetzt Christina so genau vor.
Und ja. Und sie war tatsächlich eine Jetzt kommt's. Sie war eine Österreicherin, die ausgewandert ist.
Ah, okay.
Das Ding ist einfach nur, der hat gemeint so, geh mal hin, schau mal, welche dieser Frauen sind so dein, das, was dich anspricht.
Was war denn das für eine queere Party, dass du da quasi wie so auf so einem Buffet diese Frauen serviert bekommst?
Das war so eine Surferparty.
Oh, wow. Oh mein Gott, Christina war eine Surferin?
Ja.
Okay, weiter.
Und ich habe gesagt, die da sehen ganz gut aus.
Die 12, okay, ja. Die dunkelhaarige. Okay,
Und dann hat er mich einfach quasi, also er stand hinter mir und hat mich quasi vor sich hergeschoben und hingegangen und meinte so, hey Christina, how are you? Und hat nur gemeint so, hey, die Charmin hier ist neu in der Branche.
Neu in der Busenbranche.
Sie ist ein richtiges Baby und ich finde, du bist die perfekte Kandidatin, ihr alles zu zeigen. Ich wusste gar nicht, was für mich geschah. Es war einfach nur so. Und dann hat sie mich einfach auch direkt an der Hand gepackt und meinte, komm, lass uns irgendwo ruhig gehen. Dann haben wir ein bisschen geredet und so. Ich meine, es war ein ganz normales Gespräch, so im Nachhinein, aber es war schon so, oh mein Gott, was passiert gerade?
Krass, ne? Das ist so, dann war das so die ersten Erfahrungen, die du dann mit Frauen gemacht hast, da? Und du hast eben gesagt, dass du vorher Männer gedatet hast.
Ich meine, bis auf die vom Lacrosse.
Stimmt, ja. Okay. Aber das war ja eher nur so ein Treffen. Habt ihr was miteinander gestartet?
Ich glaube, wir haben uns mal zum Abschied geküsst.
Wow, okay.
Aber das war's. Gut.
Also es lief nichts hinsichtlich Beziehung, Affäre oder sowas.
Nee.
Und wie war das mit den Typen? Also das hast du natürlich mit den Männern, war das wegen deiner Eltern, dass du denen einen Gefallen tun wolltest, dann irgendwie innerlich, unterbewusst?
Wahrscheinlich schon. Ich meine, meine Mutter war schon immer die ganze Zeit so was wie, ja, also gibt es den Jungen, der dir gefällt? Wink, wink. Also ich muss sagen, ich habe lange Zeit meinem Vater nichts davon erzählt, ja. Also er weiß es sogar erst vor 2 Jahren oder so gesagt, dass ich auf Frauen stehe, weil der macht sich halt langsam Sorgen, so, oh, wann kriege ich Kinder, Enkelkinder, was ist da los? Und ich habe gesagt, ja, das mag dich jetzt vielleicht schockieren oder so, aber ich mag mehr Frauen. Und er so, oh, okay. Ja, also jemand aus meiner Generation kann das nicht wirklich verstehen, wie das passieren konnte, aber du bist meine Tochter, ich liebe dich so, wie du bist.
Deutlich schlimme Reaktionen von Eltern, die ich gehört habe in den letzten 5 Jahren. Auch wenn es auch da vielleicht für die Eltern ein bisschen schwierig ist am Anfang, aber es klingt jetzt nicht so schlimm.
Und dann habe ich aber halt auch gesagt, was? Das war's? Also ich meine, bist du nicht irgendwie super konservativ und was weiß ich? Und dann hat der mir auch gesagt, so was wie, naja, es war halt, deine Mutter hat mir schon zu mir gesagt, also ich sag's mal jetzt so richtig jetzt geoutet bin ich meine Mutter nie, weil sie ist vor 3 Jahren ungefähr, so ein bisschen knapp 3 Jahren gestorben. Ja, Krebs ist ein Arschloch. Und jedenfalls ist es so, dass deine Mutter hat es mir schon gesagt, dass du so gesagt hast, von wegen, ob Frauen und die Attraktivität mit den Frauen und sowas. Das habe ich mir schon gedacht, ja, ich war überrascht und so. Und dann hat er gemeint, aber das, wo ich dann wirklich gewusst habe, dass du auf Frauen stehst, ist einfach, als ich dich bei Lacrosse abgeholt habe und ich gesehen habe, wie du mit der Lisa da geknutscht hast. Und
Und wie lange war das her?
Dann? 15 Jahre oder sowas. Und ich habe gesagt, du hast all diese Zeit nichts gesagt.
Sau, genau.
Und er meinte sowas wie, naja, ich habe gedacht, du warst schon immer so ein eigensinniger Mensch und du kommst ja nach mir, du bist super stur. Wenn du nichts sagen willst, dann hast du deine Gründe und wenn du so weit bist, mir das zu sagen, dann ist das halt so.
Ja, also kann man auch verstehen, so die Reaktion.
Ja.
Okay.
Außerdem muss ich sagen, ich hatte in Darmstadt einen Mitbewohner gehabt, der war auch schwul, aber er war der Sohn, also er ist halb Perser und seine Mutter war persisch und sein Vater war Priester. Also ich meine, so, ich glaube, evangelisch oder so, weil die können ja heiraten. Mhm. Und wir haben dann immer so getan, als wären wir Pärchen. Und mein Vater hat gemeint, so dieses so tun, als wärt ihr ein Pärchen, das kommt einfach nicht realistisch rüber.
Aber es muss dann schon so schlecht sein, aussehen nach außen, dass es nicht der Wahrheit entsprechen kann.
Ja. Oh
Gott. Ja, wahrscheinlich hast du schlecht geactet.
Ja. Also ich meine, wir haben uns auch so getan, so, ja, wir küssen uns jetzt, aber wir haben uns halt immer nur so, so an der Seite geküsst und so. Und mein Vater meinte so, das sah einfach immer so aus, als würdest du deinen Bruder küssen. Nicht, dass du einen Bruder hast. Also ich bin Einzelkind.
Es gibt übrigens, und das müssen wir gleich noch besprechen, sehr viele queere Menschen, die Autistinnen sind.
Mhm.
Wie hängt Queerness und eine Autismus-Spektrum-Störung zusammen? Warum gibt es vergleichsweise viele Autistinnen, die queer sind? Auch hierzu folgt eine Erklärung von Dr. Wiebke Merle.
Zusammenhang zwischen Queerness und Autismus kann man letztlich eigentlich nur sagen, dass es diesen Zusammenhang gibt, dass es diesen Zusammenhang auch wissenschaftlich belegt gibt. Es gibt mehrere Übersichtsstudien, die das belegen, die vor allem da im Bereich Transidentität Überschneidung mit Autismus sehen. Und da werden verschiedene Ursachen postuliert. Letztlich ist es unklar, warum das der Fall ist. Das hat man noch nicht rausgefunden. Plausibel und in der Literatur auch immer wieder beschrieben ist, dass autistische Menschen eben generell nicht so beeinflusst sind von gesellschaftlichen Normen und daher auch nicht so sehr geprägt von heteronormativen Vorstellungen oder von binären Gender-Vorstellungen. Und sich möglicherweise daher einfach etwas freier und wohler fühlen im Umgang mit queeren Themen, sowohl bei sich als auch bei anderen. Das ist ein Erklärungsansatz, den ich so aus der klinischen Erfahrung zumindest auch plausibel und nachvollziehbar finde.
Ich glaube, ich hatte... Also mir wurde halt auch immer von den Eltern natürlich gesagt, also wenn du, keine Ahnung, lesbisch bist, dann hast du ein hartes Leben und alle werden dich hassen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, oh, wenn ich Autismus habe, dann könnte es ja vielleicht passieren, dass mir das nochmal schwerer gemacht wird im Datingfeld. Und naja, aber generell, aber war ich wirklich froh. Ich glaube, das letzte Mal, als ich nicht in Verbindung mit Dating oder irgendwas geweint habe, das war wirklich, als ich die Diagnose bekam. Und da habe ich wirklich ganz doll geweint und ich habe gedacht, so was, jetzt kommt endlich die Erleichterung, jetzt kommt wirklich einfach, jetzt ist halt die Bestätigung, dass all die Jahre, dass ich mir das vermutet habe, quasi endlich einen Zuspruch bekam, dass ich ja wirklich Autistin bin und mir das nicht einbilde.
Weil Bestätigung.
Genau. Es war einfach immer so vorher gewesen, dass viele, viele Psychologen, besonders männliche Psychologen, die gesagt haben, nee, das hast du bestimmt nicht. Du bist zu extrovertiert, um Autist zu sein.
Aber es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Autismus, Ausprägungen, und Spektrum halt, ne?
Ja.
Hast du auf Netflix, hast du da Love on a Spectrum gesehen?
Tatsächlich nicht, weil mir das dann doch ein bisschen zu stereotypisch
war. Ja, das habe ich auch als Reaktion bekommen von ein paar Leuten, dass sie meinten, das konnten sie nicht angucken. Das haben ja auch ein paar Autistinnen geschrieben und gesagt, egal, voll gut, dass man mit dem Thema, dass du das Thema mal besprichst, weil es ist irgendwie sehr unterrepräsentiert. Fühlst du dich auch unterrepräsentiert mit dem Thema Autismus?
Also ich würde schon also sagen, dass das sehr unterpräsentiert ist, weil gut, ich weiß auch, dass mittlerweile, also die ganzen Funkkanäle haben, glaube ich, auch immer mal wieder hier und da Dokus mit Frauen gemacht. Aber das ist halt, ich meine, Funkkanäle haben ja jetzt eine ganz gezielte Zielgruppe, so ich glaube zwischen 13
jung,
bis
sehr jung.
25 oder sowas. Und das kommt ja bei den meisten, zum Beispiel in unserem Alter, gar nicht erst an.
Mhm.
Und bei den ganzen jungen Medien, ich klinge schon wie die deutschen Politiker, junge Medien, also sowas wie, also ich meine Sheldon und es gibt ja auch noch die Serie Atypical.
Ja, kenne ich auch.
Und da sind halt aber immer Männer. Und
stimmt.
Es gab mal eine Serie auf Amazon Prime, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber es wurde nach einer Staffel abgesetzt. Da gab es tatsächlich zwei Frauen, die Autismus haben. Es war halt eine Spielserie, und aber das Problem war halt, das war halt wiederum so präsentiert, als würden die Autistinnen gar nicht mit dem Leben klarkommen und quasi immer jemanden brauchen, der quasi, also die haben alle in so ein betreutes Wohnumfeld gelebt. Also ich will nicht sagen, dass es keine Autisten gibt, die das brauchen, aber ich finde das einfach sehr, sehr wieder so stereotypisch präsentiert. Also ich finde, ich habe wirklich noch nie in den Medien, regulären Medien, irgendwo gesehen, da wo eine Frau halbwegs gut mit dem Leben klarkommt, aber halt auch Autismus hat.
Habe ich auch noch nie.
Ja, also es gibt auch, wie heißt das nochmal, diese Good Doctor oder wie heißt das?
Ich finde auch tatsächlich, also ich habe auch eher im Vorfeld gesagt, ich habe mega viele Vorurteile, leider Gottes, weil ich die mir angeeignet habe durch Medien, wenn ich was zum Thema Autismus gelesen habe, dass ich immer dachte, die Menschen sind total kalt mir gegenüber und du wirkst null so. Also ich bin total überrascht und auch fast ein bisschen beschämt, dass ich dieses Bild hatte. Und es gibt natürlich, das muss man auch dazu sagen, immer unterschiedliche Ausprägungen natürlich,
yeah, klar.
Um ganz kurz nochmal zu deinem Dating-Life zu gehen, wie muss man sich denn, also was denkst du, wie sich die Beziehung, wenn dem so sein sollte, wie sich die Beziehung oder deine Beziehung, die du als Autistin mit einer Person führst, unterscheidet von einem Paar, von denen eine Person keine ASS-Störung hat?
Ich denke, also ich brauche schon so sehr, dass die Person sehr gut in der Kommunikation ist. Also jemand dieses Unterschwellige dir Hints geben, okay, das würde bei mir einfach nicht, ja, funktionieren, weil ich dann überhaupt nicht verstehe, was du von mir willst.
Okay.
Es ist einfach, also du hast ja vorhin gefragt, ob es auch so, ich glaube, in der Beziehung so Probleme gab, die mit Autismus zu tun haben. Und es war halt immer, also ich meine, gut, ich hatte ja schon 6 und man lernt jedes Mal ein bisschen mehr dazu. Und es ist auch einfach so, dass ich gemerkt habe, dass viele neurotypische Menschen wirklich sehr viel Zuspruch brauchen, also regelmäßigen Abständen muss von wegen, ich liebe dich komm oder du bist toll und was weiß ich, du bittest mir so viel und sowas. Und das ist halt etwas, das ich persönlich gar nicht wirklich brauche, weil ich denke einfach nur sowas wie, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen narzisstisch rüber, das bin ich bei keinem Fall, also das bin ich absolut nicht, aber ich bin einfach jemand, der sagt, okay, ich weiß, dass ich gut bin in bestimmten Bereichen und ich weiß auch, dass ich in bestimmten Bereichen wirklich sehr, sehr schlecht bin. Und solange es in diesem Bereich ist, also wo ich sage, ich kann das sehr gut, brauche ich einfach nicht wirklich diesen Zuspruch zu sagen, hey, du bist toll in diesem Bereich. Ich denke so, ja, ich weiß, das ist dann der Fakt.
Aber es heißt dann, dass deine Partnerin dir dann aktiv sagt, du kannst du mir vielleicht mal, ich liebe dich sagen. Also ist das, kann ich mir das so vorstellen?
So, sozusagen, also am Anfang habe ich das fast nie gesagt und dann hat mir, ich glaube, das war meine zweite Beziehung gewesen, da hat sie gesagt sowas wie, also ich finde es schon viel besser, wenn du mir regelmäßig mal ein bisschen mehr Zuspruch sagst, von wegen, die meinte so, du hast am Anfang halt mir ganz plump einfach so beim ersten Date gesagt, du hast schöne Augen und die sind so schön kastanienbraun und sowas und danach hast du das nie wieder gesagt.
Okay.
Und ich meinte sowas wie, das könntest du ruhig öfters mal zur Betonung geben.
Ah, okay, aber das finde ich einen krassen Punkt, dass die Person, mit der du zusammen bist, dann vielleicht noch kommunikativer sein müssen als Menschen, die in einer neurotypischen Beziehungen sind.
Also es ist auch so, dass ich teilweise, ich meine, ich bin ja jetzt seit 3 Jahren Single, aber nach 2 Jahren fröhlichen Single-Dasein bin ich ja wieder auf der Suche sozusagen. Hint, hint. Ja, das ist Das ist einfach so, da verstehe ich manchmal ehrlich gesagt die Welt nicht so wirklich, weil viele sagen mal, ja, ich möchte ja halt gut Kommunikation haben und was weiß ich, das wollen alle. Aber wenn du dann wirklich auf dem Date bist mit diesen Personen, dann denkst du dir, warum kommunizieren sie nicht? Es kann doch nicht so schwer sein. Auch dabei bin ich die Autistin hier.
Was ist denn für dich eine gute Kommunikation?
Also, dass man wirklich klar, offen über seine Gefühle und Bedürfnisse spricht. Sowas, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich das nicht so gut zum Ausdruck bringen kann. Deswegen würde ich auch immer aktiv sagen, hey, ich fühle mich gerade nicht so gut. Ich brauche eine Umarmung oder keine Ahnung, es ist momentan alles zu viel. Ich brauche jetzt Pause für mich selbst und sowas.
Aber nur damit ich es richtig verstehe, das Gefühl der Liebe, wie äußert sich das in dir, wenn du das auch gar nicht so richtig sagen kannst, aber fühlst du das?
Also es klar? Ist auf jeden Fall ganz klar so, dass ich, also bei mir gibt es immer so Stufen. Also ich habe dir ja am Anfang im Vorgespräch gesagt, dass ich bei meiner Abschlussarbeit sich um künstliche Intelligenz und Aktienvoraussage dreht.
Aktienvoraussage?
Genau. Und ich habe ja auch selbst sehr viel über Investment und so etwas gelernt. Und es ist tatsächlich so, wenn ich jemanden sehr sympathisch finde, auch wenn das jetzt nicht unbedingt zurückkommt zu mir, ja. Ach Gott, jetzt verrate ich mich selbst, weil momentan, also vor 3 Wochen war ich mal auf einem Date mit einer Ärztin. Sie war wirklich eine der wenigen Menschen, die wirklich sehr, sehr offen kommuniziert hat. Also wirklich von Anfang an gesagt hat, hey, ich will das hier und stell deine Erwartungen nicht so hoch, weil ich noch parallel date und sowas. Ich so, ja, cool, alles okay, das mache ich auch übrigens, by the way. Ja. Und sie war super offen und ich muss auch wirklich sagen, ich meine, das muss natürlich nicht, diese Zuneigung oder diese Interesse muss natürlich nicht unbedingt von der anderen Seite kommen, aber ich habe halt gemerkt von mir selbst, oh, ich möchte immer versuchen, ihr zu sagen, hey, sie hat mir nämlich gesagt, sie verdient zwar viel, aber sie macht mit dem Geld nicht so viel, also sie bunkert das quasi nur auf dem Konto rum. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, oh, ich möchte ihr immer die ganze Zeit sagen, hey, ich könnte ja dir ja mal zeigen, wie man richtig investiert und so. Also nicht in diese oberlehrerhaft Variante, sondern mehr so, ja, so zeige ich dir halt
deine Zuneigung oder dein Interesse an.
Genau.
Das finde ich aber schön. Aber ich meine, wenn du über diese Skills verfügst, ist das doch voll nett. Also ich würde mir, ja. Fände das total nett.
Das ist, dass ich dann wirklich sage, hey, ich möchte dir gerne das näher bringen. Vielleicht, weil für mich, also ich meine, ich wurde ja quasi von meinem Bankervater gesagt, sowas wie finanzielle Unabhängigkeit bei Frauen ganz wichtig. Mhm. Und sowas. Und das will ich natürlich dann den Menschen.
Wenn sie nicht lesbisch sind.
Ja.
Aber nur hetero.
Wenn sie, also das möchte ich natürlich dann den Menschen auch näher bringen, die für mich eine gewisse Stellung wert haben.
Total verständlich. Finde ich.
Also ich sag's mal so, für all die Single-Frauen, die ich vielleicht noch daten werde, ist einfach, ihr habt den Olymp erreicht, wenn ich euch meine Schallplattensammlung anfassen lasse.
Oh, du hast eine Schallplattensammlung?
Ja, ich habe so etwa aktuell knapp 300 Platten. Und
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was sind denn so deine Hobbys?
Ja.
Kleiner Hint für alle, die jetzt zusehen und zuhören.
Es ist einfach so, weil bei den Schallplatten, die sind mein Ein und Alles, kann ich dir sagen. Also ich meine, ich liebe zwar auch meinen PC, ich baue die immer selber, die ganzen PCs zusammen. Ich meine, als Informatiker ist das sowas wie standardmäßig drin. Ich kann dir auch gerne einen PC zusammenbauen, wenn du willst.
Das gerne. Also wirklich, finde ich super spannend, sowas.
Ja, und ich für alle Menschen, selbst mein Vater, also ich kann mit meinem Vater wirklich super Verbindung, auch besonders nachdem ich sozusagen Coming Out hatte mit ihm. Und er darf das auch nicht anfassen. Und das heißt, wenn eine Frau es wirklich geschafft hat bei mir, dann ist es so, du darfst gerne meine Schallplatten anfassen.
Aber hängen die irgendwo oder
sind quasi...
Hast du so eine krasse Ordnung auch überall?
Eine echte krasse nach Jahr und Genre und was weiß ich. Und
das finde ich schon ein bisschen gut.
Sowas und... Wenn du das anfassen kannst, sogar auflegen kannst, dann hast du es geschafft.
Hat das mal jemand eine Frau geschafft bei dir?
Tatsächlich meine letzte Beziehung, aber die ist, die hat wirklich mein Herz gebrochen.
Ah, aber es ist jetzt 3 Jahre her. Du, würdest du sagen, dass das Herz jetzt inzwischen geheilt ist?
Ja, okay. Sonst würde ich gar nicht erst auf Dates gehen, weil
ja,
ich bin einfach der Meinung, es ist halt ziemlich unfair gegenüber von anderen Frauen, die halt sozusagen eine neue Chance haben. Ich weiß nämlich, also ich habe auch schon sehr viele Frauen getroffen, die irgendwie, keine Ahnung, eine Woche Single ist und sagen, ich will jetzt.
Ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich persönlich, ich bin immer ein Jahr lang angeschossen, mindestens, wenn ich eine Trennung hinter mir habe. Und dann habe ich auch gar keinen Bock auf mich, eben auf irgendwie. Und ich kenne auch total viele, die sich quasi so, gesund daten, so möchte ich es mal fast sagen. Und das könnte ich überhaupt nicht. Und du hast vollkommen recht, ich finde es voll fair, dass man, das finde ich persönlich total unfair der Person gegenüber ist, dass man sich da irgendwie, weiß ich nicht, in was reinmanövriert. Aber gut, das muss man im Vorfeld klären, ne? Wenn man so offen ist, hast du ja auch eben gesagt, zu sagen, ich date hier noch parallel oder ich mache das hier nur, weil ich irgendwie auf andere Gedanken kommen will. Fair enough, aber muss man halt da kommunizieren.
Ja.
Ja. Aber wie lange wart ihr zusammen, du und deine letzte Freundin?
4 Jahre.
Oh ja, habt ihr auch zusammen gewohnt?
Mhm.
Okay. Du hast auch eben, hast du es erzählt, dass du jetzt demnächst nach Köln ziehen willst? Ist schon klar, dass es hier Gay Town ist, ne?
Ja, das ist auch eins meiner Ziele.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, aber die Wohnung zu finden ist sehr schwer.
Ja, das.
Vielleicht findet sich ja sehr bald durch deinen Podcast eine Frau, die mich gerne aufnimmt.
Mit Wohnung.
Ja,
vielleicht das beides. Das wäre Jackpot, ne? Eigentlich. Ja. Warst du schon mal in der Boys Bar?
Ich war einmal dort, aber ich war tatsächlich zweimal in diesem, wie heißt diese, ne? Ich glaube, die gibt es nicht mehr, kann es sein?
Blue Lounge.
Genau.
Oh, du bist mein Alter. Das ist immer, daran merke ich, dass du in meinem Alter bist. Ich war auch mal da, damals mit meiner ersten Freundin war ich da und da habe ich mich so unwohl gefühlt. Es gab ja so eine Treppe, so eine Wendeltreppe nach unten, ne?
Ich nenne das immer die Mördertreppe.
Das Mördertreppe, ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Steak, weil ich so angeglotzt wurde von den Frauen, die da an der Theke saßen. Ich habe einfach nur, die fallen mich gleich an, wie so ein Rudel Wölfe, habe ich gedacht, weil wir da irgendwie so reinstolziert sind. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich bin so froh, dass sich das geändert hat.
Ich muss aber auch sagen, in Frankfurt gibt es eine Geber, da war ich sogar vor kurzem mit einer Freundin dort. Und
du wohnst auch in Frankfurt, oder?
Ich wohne tatsächlich in Wiesbaden, aber Frankfurt, da ist halt was los.
Ja, okay.
Aber das war einfach so, wir sind da reingegangen, so ein bisschen schüchtern, oh mein Gott, was ist hier passiert? Und also da ist nichts passiert, aber da war halt tote Hose gewesen an dem Abend. Aber die Barista hat sofort gemerkt, wir sind hier noch nie reingekommen oder wir sind hier mal reingekommen, aber halt nicht zu ihrer Zeit.
Ich finde übrigens, ich meine, gut, dass wir hier auch aufzeichnen, dass das sollte man nicht unkommentiert lassen, dass du ein hervorragendes Flanellhemd anhast. Ja. Das ist ein Last Magnet, würde ich fast sagen.
Habe ich mir sagen lassen.
Hast du tatsächlich, trägst du so viele so Flanellhemden?
Ja.
Ja, ne? Das ist schon cool. Ich finde das auch nach wie vor cool. Ich habe einfach viel zu wenige. Dann muss ich mir mal demnächst wieder welche zu
nehmen. Ich habe hier sogar ich war auf so eine lesbisch, nein, eigentlich queere Dating-Event gewesen. Übrigens, ich habe immer noch keinen Erfolg, nur so nebenbei.
Aber wo? Wo war
das? Das war in Mainz gewesen, glaube ich, Anfang des Jahres.
Ah.
Und da hat halt jeder so ein Bändchen bekommen und seitdem denke ich so, you better work.
Du, ich glaube tatsächlich, das ist, hier bist du auf jeden Fall richtig, das ist dein Place to be. Hier ist die, ich finde, das können wir öfter mal einführen, finde ich, Gespräche mit Leuten, die auf diese Weise eine Partnerin finden können wollen. Weil, weißt du auch warum? Weil man jetzt total einen guten Eindruck von dir bekommen hat. Wer weiß, wo das andere hören, die in dem Moment sagen, Xiaomin ist meine neue Partnerin, ganz klar. Wo kann man dich anschreiben, wo kann man dich kontaktieren?
Instagram ist wahrscheinlich am besten. Bitte nicht auf LinkedIn, dass es nicht dazu missbraucht wird.
Dating-Anfragen, wobei bei LinkedIn finde ich, wenn man dann einen schönen Einstieg findet, auf einer beruflichen Ebene, why not? Aber ist halt,
egal. Ist immer ein bisschen creepy, wenn Männer einen Mann schreiben, von wegen, ey.
Ne, no, alles klar, auch hier. Ja. Okay, aber dann werde ich einfach deinen Instagram-Kanal werde ich verlinken und dann könnt ihr Xiaomin einfach schreiben, wenn ihr Interesse habt. Vielleicht noch ein paar Fun Facts über dich. Also 34, wohnst in der Nähe von Wiesbaden, hast unter anderem eine große Plattensammlung, kennst dich wahnsinnig gut aus mit Investment und Finanzen. Boah, ey, Jackpot, Leute. Und was kann man noch sagen? Bist sehr erfolgreich im Job, Cybersecurity, Musikkonzerte.
Ich gehe halt regelmäßig ins Gym.
Ja, ja, sehr gut.
Ich mag auch Frauen, die regelmäßig ins Gym gehen.
Mhm. Also gesunde Lebensweise.
Gesunde Lebensweise.
Ist nicht schlecht.
Genau.
Ja.
Und ja, ich bin, also ich bin jetzt natürlich nicht so die ganze Zeit auf Jazz aus und sowas, weil das ist Sinn, meine Plattensammlung besteht ja größtenteils aus Jazz, Blues, Classic Rock. Und so Klassik, sowas.
Reist du gern?
Ja, aber ich war tatsächlich schon in fast allen Ländern, außer drei. Und das ist Kuba, Argentinien und Südafrika fehlen mir noch.
Und sonst habe ich Nordkorea jedes auch?
Nordkorea vielleicht nicht, aber
vier.
Ja.
Okay. Ey, krass. Dann warst du, okay, also Weltenbummlerin. Gut, also ich finde, da hat man einen sehr, sehr guten Eindruck von dir bekommen. Und ich finde, dass du sehr gut kommunizieren kannst. Ich glaube, das ist auch voll wichtig in Beziehungen, dass man einfach sehr klar ist. So, das finde ich immer total wichtig. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, oh, die schreiben wir mal an, dann tut das sehr gerne. Ich finde das total schön, dass wir darüber heute gesprochen haben, über Queerness und Autismus, weil ich glaube, das findet einfach viel zu wenig statt. Ich habe in meinen Recherchen auch super wenig gefunden, so zu weiblichen Autistinnen. Insofern ist das gut, dass wir es gemacht haben, finde ich. Es hat total viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass du heute hier bei Busenfreundin warst.
Danke doch mal für die Einladung.
Wie kamst du eigentlich dazu, mit mir zu schreiben? Du hattest mir eine total nette E-Mail geschrieben.
Ich glaube, das war, als ich, eigentlich wollte ich dich schon vor einem Jahr anschreiben, aber da war ich noch nicht so weit.
Mhm.
Es ist einfach, ich habe einfach keine Lust mehr, mich zu verstecken, sozusagen. Weil ich habe ja auch, ich glaube, wir haben am Anfang auch gesagt, dass ich mich sehr lange versteckt gehalten habe.
Ja,
aber mittlerweile habe ich keine Lust mehr, weil ich denke einfach, ich bin mittlerweile in so einem Alter, wo ich sage, entweder gefalle ich den Leuten oder halt nicht und ich muss nicht jedem gefallen.
Ja, sehr gut. Finde ich richtig gut. Also ist total gesund, so eine Einstellung, finde ich.
Ja.
Geil. Und ich glaube, du gefällst jedem. Du gefällst vielen, die sich diese Folge heute anhören werden oder angucken werden. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Vorbeischauen. Und ihr Lieben, wenn ihr weitere Informationen wollt über Busenfreundin oder Bock auf Merch habt, dann geht einfach auf www.busen-freundin.de. Und wir hören uns nächste Woche. In diesem Sinne, love is love. Tschüss.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.